Wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich schon auf dieses Wasser. Ich habe viel zu wenig getrunken heute Morgen. Ja, das Wasser. Gell? Wenn man eine Weile nicht mehr Wasser trinkt, dann irgendwann geht es einem auch nicht gut. Und dann braucht man so einen Schluck Wasser. Und die Bibel ist ja auch unser Wasser für die durstige Seele. Wenn du eine Weile nicht mehr Bibel liest, dann geht es dir wahrscheinlich auch nicht so gut. Und da musst du einfach wieder mal ins Wort gehen und das füllt dich wieder auf im Geist. Ich möchte zuerst beten. Allmächtiger Vater, lieber Gott im Himmel, Herr, danke für deine große, große Gnade, Herr, dass du bezahlt hast für unsere Sündenschuld, Herr, dass du dein kostbares Blut vergossen hast und dein Wort hier gelassen hast, alles in deinem Wort offenbart hast, dass wir darin lesen dürfen und dein Wille erkennen können. Herr, öffne du die Herzen, erweiche du sie, Herr. Dieses versteinerte Herz, mach es weich, damit du darauf schreiben kannst, Herr. Führe du mich in der Predigt, dass ich deine Worte, Herr, verkünde, Herr. Amen. Gut. Weiß jemand noch, was letzten Sonntag gepredigt wurde? Es ging um Freude. Friedemann hat über Freude gepredigt und hat uns da ganz schön hingeführt mit dieser Freude. Was für Freuden es gibt und dann die geistige Freude und hat dann die Predigt beendet mit Johannes 15, Vers 10 bis 11. Da steht: So ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Solches rede ich zu euch, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Also ob du es glaubst oder nicht, die vollkommene Freude hast du nur in Christo. Auch wenn du denkst, ja, ich habe schon auch noch Freude am Autofahren, das füllt mich schon sehr aus. Die vollkommene Freude, die hast du nur in Christo, die kriegst du nirgendwo selbst. Und wir sehen in diesen Versen auch die Bedingung, dass du diese vollkommene Freude überhaupt erhalten kannst. Der Herr ist so klar in seinem Wort und offenbart uns alles. Und wir können es doch nicht fassen, aber er offenbart es uns. Und hier steht im Vers 10, gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe, und ein solches rede ich zu euch, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen wird. Also, dass diese Gebote, ich muss den Anfang vom Vers 10 lesen. So ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe, gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Also die Bedingung zu dieser vollkommenen Freude, haben wir letzten Sonntag gehört, ist Gebote halten. So, Gehorsam. Gehorsam. Mit dem Gehorsam fällt es uns immer wieder sehr schwer. Du warst bestimmt der Obrigkeit nicht untertan auf dem Weg hierher, weil du vielleicht ein bisschen zu schnell gefahren bist. Sobald du über 50 fährst, wenn 50 steht, dann warst du der Obrigkeit nicht gehorsam. In Deutschland ist es halt so, dass auch die entsprechende Konsequenz nicht so hoch ist. Aufgrund dessen denkt sich der Mensch, naja, diese 20 Euro, die trage ich. Aber das ist ungehorsam. Aber der Herr möchte ja von uns Gehorsam. Ja, was ist denn das für ein Gehorsam? Wem muss ich denn gehorchen? Was muss ich gehorchen? Ja, dem Herrn. Und du musst gehorchen in dem Glauben. Ich erkläre euch das. Ich möchte euch da hinführen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, ihr kennt sie alle, gehe ich davon aus, die einen Gehorsam aufzeigt gegenüber dem Herrn, da können wir uns eine Scheibe abschneiden. Wir kommen zum ersten Buch Mose. Wir öffnen die Schrift im ersten Buch Mose, Kapitel 15, ab Vers 1, Seite 30. Da steht: Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham geschah das Wort des Herrn im Gesicht und sprach: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Kurzer Abschweifer, dein sehr großer Lohn, der Herr ist unser sehr großer Lohn. Das ist für mich eine Freude, wenn ich das lesen kann. Vers 2, Abraham aber sprach: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder. Und mein Hausvogt hat einen Sohn, dieser Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter: Mir hast du keinen Samen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Gesindes soll mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh gen Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: Also soll dein Same werden. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Also wir sehen die Geschichte, es handelt um Abraham, um den Gehorsam von Abraham. Und ich möchte euch jetzt einfach Schritt für Schritt daherführen, dass man vielleicht nachvollziehen kann, ja, wie hat sich denn vielleicht Abraham gefühlt? Oder wenn du in dieser Situation wärest, wie hättest du dich entschieden? Wir wissen, der Herr jetzt aufgrund von dieser Stelle, der Herr sagt: Hey, das Erbe kriegt dein Sohn. Nicht der Sohn vom Hausvogt, den Eliezer von Damaskus, sondern dein Sohn. Aber Abraham hat ja keine Kinder. Okay. Aber er hat die Verheißung gekriegt vom Herrn: Dein Same, Same ist der Nachkomme, soll erben. Wir gehen eine Seite weiter, Kapitel 17, auch Vers 1, ab Vers 1. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir machen und will dich fast zermehren. Noch einmal, er bestätigt diese Verheißung noch einmal. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich bin's und habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Bis jetzt hat Abraham noch keine Kinder. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht vieler Völker Vater. Also der Herr hat ihn dann auch umbenannt in Abraham. Er hat ursprünglich Abram geheißen. Und Abraham bedeutet ein Vater vieler Völker. Diese Verheißung hat der Herr noch einmal Abraham, jetzt wie er jetzt heißt, gegeben. Und ich will dich fast sehr fruchtbar machen und will von dir Völker machen und sollen auch Könige von dir kommen. Wir lesen direkt weiter in der letzten Spalte, Vers 17. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Soll mir 100 Jahre alt ein Kind geboren werden und Sarah 90 Jahre alt gebären? Also er ist ein bisschen mit Unglauben geplagt. Er fragt sich ja, ich bin 100, Sarah ist 90, wie soll das denn zugehen? Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael leben sollte vor dir. Also wir wissen, ich habe das ganz bewusst übersprungen, Ismael ist der Sohn von Abraham und Hagar, der ägyptischen Magd von Sarah. Sarah hat dem Herrn nicht geglaubt in Bezug auf die Verheißung, hat gesagt, leg dich zu Hagar, dann soll sie dir einen Sohn gebären, hat sie auch gemacht. Abraham hat dann einen Sohn gekriegt mit Hagar, Ismael. Und er sagt dann dem Herrn, hey, Vers 18, und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael leben sollte vor dir, also dass er dieser Erbe sei. Also quasi, ich habe ja jetzt diesen Sohn, mach's doch mit ihm. Und der Herr sprach, 19, da sprach Gott, ja, Sarah, dein Weib, soll dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak heißen, denn mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Samen nach ihm. Dazu, um Ismael habe ich dich auch erhöht. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und mehren fast sehr. 12 Fürsten wird er zeugen und will ihm zum großen Volk machen. Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaak, den dir Sarah, er bestätigt es noch einmal, gebären soll, um diese Zeit im anderen Jahr. Und er hörte auf, mit ihm zu reden, und Gott fuhr auf von Abraham. Jetzt hat er die Verheißung noch einmal bestätigt gekriegt. Er hat sogar bestätigt gekriegt, dass es mit Sarahs der Sohn sein soll, und er hat den Namen gekriegt, Isaak. Abraham weiß jetzt, dass Gott ihm das alles verheißen hat. Er weiß, ich werde noch einen Sohn kriegen. Er weiß, der wird mit Sarah sein. Und er weiß, dieser Sohn, mit diesem Sohn wird der Herr den Bund aufrichten. Das weiß jetzt Abraham. Wir lesen eine Seite weiter, Kapitel 18, Vers 1. Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre, da er saß an der Tür seiner Hütte, da der Tag am heißesten war. Der Herr kam noch einmal, er kam jetzt in einer Erscheinung zu Abraham. Wir lesen Vers 10. Da sprach er, ich will zu dir kommen, so ich lebe. Siehe, so soll Sarah, dein Weib, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter der Tür der Hütte. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und wohlbetagt. Also, dass es Sarah nicht mehr ginge nach der Weiberweise. Also, der normale Mensch würde denken, ha, du bist 100, du bist 90, was wollt ihr noch Kinder kriegen? Wie soll das denn zugehen? Wie soll das funktionieren? Und dieses Gedankengut war auch bei Abraham und Sarah. So, ja, was wollen wir zwar jetzt? Was wollen wir? Jetzt lesen wir weiter, wir blättern zwei, drei Seiten, Kapitel 21, die Geburt Isaaks. Erster Mose 21, Vers 1. Und der Herr suchte heim Sarah, wie er geredet hatte, und tat mit ihr, wie er geredet hatte. Und Sarah war schwanger und gebar Abraham einen Sohn in seinem Alter um die Zeit, die ihm Gott geredet hatte. Und Abraham hieß seinen Sohn, der ihm geboren war, Isaak, den ihm Sarah gebar, und beschnitt ihm am achten Tage, wie ihm Gott geboten hatte. 100 Jahre war Abraham alt, da ihm sein Sohn Isaak geboren ward. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen zugerichtet, denn wer das hören wird, der wird mein Lachen. Und sprach, wer dürfte von Abraham sagen, dass Sarah Kinder säuget und hätte ihm einen Sohn geboren in seinem Alter? Also sie glaubt jetzt fast noch nie. Ja, wer glaubt denn das, dass jetzt wir tatsächlich ein Kind gekriegt haben? Was lernen wir aus dieser Geschichte? Wir lernen ganz einfach, auf Gott ist Verlass. Auch wenn die Umstände völlig daneben scheinen und denkst, wie will das zugehen, können wir lernen aus dieser Geschichte, auf Gott ist Verlass. Wenn der Herr sagt, du kriegst deinen Sohn mit Sarah und er heißt Isaac und dem will ich den Erben geben, ist Verlass. Isaac kam zur Welt. Abraham und Sarah wissen jetzt, ich kann mich auf das Wort vom Herrn verlassen. Jetzt gehen wir weiter. Ihr kennt die Geschichte. Kapitel 22, eine Seite weiter. Also jetzt wurde schon Unmögliches möglich. Abraham und Sarah merken um die Allmacht Gottes, dass er Dinge kann, die man sich nicht vorstellen kann. Und wir lesen in Kapitel 22, Vers 1. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortet, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaac, deinen einigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Gehorsam. Der Herr sagt zu Abraham, jetzt hat er endlich Isaac gekriegt, etwas Unmögliches wurde wahr, 100 Jahre Abraham, 90 Jahre Sarah, sie kriegen tatsächlich den verheißenen Sohn und jetzt kommt der Herr und sagt, opfere diesen Sohn. So, jetzt bist du mit dieser Geschichte konfrontiert. Sarah konnte keine Kinder gebären. Jetzt haben sie einen Sohn. Ja, jetzt soll ich ihn opfern. Jetzt ist er ja da. Wieso, Gott, wieso machst du jetzt so etwas? Was willst du jetzt? Wie würdest du reagieren? Was würdest du tun, wenn der Gott eine unmögliche Aufgabe von dir verlangen würde? Er hat dir alles vorher verheißen und es macht überhaupt keinen Sinn. Er verheißt in Isaac, verheißt er den Nachkommen. In Isaac, nicht wenn er Isaac geopfert hat in einem weiteren Sohn, sondern in Isaac. Das weiß Abraham. Und der Herr sagt, opfere diesen Sohn. Ich meine, wenn man einen Sohn opfert, dann ist er tot. Dann kann er keine Nachkommen mehr kriegen. Vers 3. Da stund Abraham des Morgens früh auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zu den Knaben und seinen Sohn Isaac und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, davon ihm Gott gesagt hatte. Der sofort nächste Vers lesen wir die Handlung von Abraham. Wir lesen kein Murren, wir lesen kein Zweifeln, wir lesen kein Unglaube, wir lesen kein Vorwurf an Gott, sondern wir lesen einfach, wie er etwas ausführt, was überhaupt keinen Sinn ergibt aus menschlicher Sicht. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Wieso sollte Abraham das jetzt tun? Und wir lesen gar nichts, kein Murren, gar nichts, sondern er tut es. Er fängt an, die Dinge zu packen, Holz und so weiter und so fort. Ich überspringe ein paar Verse, da wird dann die Reise dahin zu diesem Ort berichtet. Ich lese ab Vers, ja, der Sohn fragt noch, wo ist das Schaf, was du opfern willst? Vers 8, Abraham antwortet, mein Sohn, Gott wird ihm ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Also da musst du deinem Sohn, ja, was antwortest du deinem Sohn? Und als sie kamen an die Stätte, die ihm Gott sagte, baute Abraham da selbst einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaac, legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham, er antwortet, hier bin ich. Er sprach, leg deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines eigenen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Ich lese noch Vers 13. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter ihm in der Hecke mit den Hörnern hangen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Der Herr wollte prüfen, ob Abraham gehorsam ist. Ganz einfach, es kann sein, dass in deinem Leben, wenn du versuchst, Jesus nachzufolgen, Dinge kommen, die für dich null Sinn ergeben. Kein Sinn. Jeglicher Verstand würde sagen, weiß ich ja nicht. Also schalt doch mal deinen Verstand an. Logisch machst du das nicht. Aber der Herr prüft uns. Er prüft uns mit solchen Situationen, prüft uns der Herr und traut uns dann vielleicht entsprechend mehr zu. Ja, wollt ihr die Gedanken von Abraham wissen? Wollt ihr wissen, was Abraham gedacht hat, als er den Auftrag gekriegt hat? Sie stehen in der Bibel, Hebräer 11, ab Vers 17 stehen die Gedanken von Abraham, als er den Auftrag gekriegt hat, seinen Sohn Isaak zu opfern. Da steht Hebräer 11, Vers 17, durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, da er versucht ward, und gab dahin den Eingeborenen, da er schon die Verheißung empfangen hatte. Also eben diese Verheißung, in Isaak will ich dir Samen wie Sterne am Himmel geben. Vers 18, von welchem gesagt war, in Isaak wird dir dein Same geheißen werden. 19, und dachte, die Gedanken Abrahams, Gott kann auch wohl von den Toten erwecken. Daher er auch ihn zum Vorbilde wieder nahm. Kannst du das fassen? Abraham denkt sich einfach, ja okay, in Isaak kommt der Bund, der Herr hat es verheißen, er hat auch verheißen, ich kriege einen Sohn, war mir auch unschlüssig, ich habe einen Sohn gekriegt, er sagt, opfere, ja gut, er kann auch die Toten wieder erwecken. Das ist ja kein Problem für den Herrn, wenn er das von mir will, dann mache ich das einfach. Und mit diesem Gedankengut verändert sich doch auch alles. Wenn du diese Leichtfüßigkeit, ja, der Herr ist allmächtig. Was ist ihm zu groß? Ist ihm ja nichts zu groß. Er kann auch, wenn Isaak tot ist, kann er ihn wieder zum Leben erwecken. Das ist doch kein Problem. Und diese ganz einfältige Haltung hatte Abraham. Und keiner von uns hätte die. Also ich hätte sie nicht. Wir haben einen wunderschönen Sohn. Stell dir vor, mir wird diese Aufgabe gestellt. Wieso sollte ich so etwas tun? Aber guck mal, dieser Glaube, dieser Gehorsam. Was kannst du dir vorstellen, wie viel Freude Abraham hatte, als der Herr gesagt hat, Abraham, Abraham, und er, hier bin ich, und dann opfere deinen Sohn nicht. Ha, Halleluja! Freude, Gehorsam, Freude, ein absolutes Beispiel. Also wir sehen, dieser Gehorsam, das ist nicht etwas Leichtes. Das ist nicht etwas, wo du sagen kannst, ja, okay, ich bin jetzt dem Herrn gehorsam. Hey, das fordert dich heraus, Schritte zu nehmen, Dinge zu tun, die du sagen musst, kann ich nicht nachvollziehen. Aber geh diese Schritte, genau diese Schritte musst du tun, weil so prüft dich der Herr. Jetzt, wir Menschen denken aber nicht so. Wir denken nicht so. Wir denken fleischlich und nicht geistlich. Das ist unser großes Problem. Wir denken in unserer Ebene und nicht in höherer Ebene. Wir denken nicht, ja, der Herr kann auch ihn wieder erwecken, ist ja kein Problem. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde, von Leben und von Tod und alles. Er kann alles machen. Das sagt uns, unsere Vernunft sagt da, nein, also okay, alles gut, Gott, aber ne, das mache ich nicht. Unsere Vernunft sagt, hey, das geht gegen jegliche, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber es hat auch schon keinen Sinn gemacht, dass Sarah und Abraham einen Sohn kriegen hätten sollen. Das hat ja auch schon keinen Sinn gemacht. Aber diese Verheißung trat auch ein. Jetzt, der Herr möchte das aber von uns. Genau diesen Gehorsam möchte der Herr von uns. Diesen absoluten Gehorsam. Sprüche 3, Vers 5 und 6. Zwei gute Verse zum Auswendiglernen. Da steht nämlich, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Du sollst dich nicht auf deinen Verstand verlassen. Das sollst du nicht tun, sagt die Schrift. Du sollst dich auf den Herrn verlassen. Das ist ziemlich schwer zu begreifen, weil wir uns vielleicht bis zum heutigen Zeitpunkt oder als wir noch in der Welt waren, uns auf unserem Verstand, auf unsere Erfahrung verlassen haben. Auf, ja, wie ging es schon einmal gut? Ja, da mache ich es wieder so. Aber der Herr sagt, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wenn du das jemandem in der Welt sagst, dann wird er sagen, ja, du bist nicht ganz dicht. Aber der Herr möchte das von dir. Das möchte er. Jetzt kannst du sagen, ja gut, Michi, alles klar? Kein Problem, das war ja nur Altes Testament. Gilt ja nicht mehr für uns. Wir gehen ins Neue Testament, 2. Korinther. Kapitel 10. Ab Vers 3. Da wird wieder deutlich, dass wir diese zwei Naturen haben. Dieses Fleisch, was uns noch anhängt, und der neugeborene Geist. 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 3. Denn ob wir wohl im Fleisch wandeln, so streiten wir doch nicht fleischlicherweise. Denn die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott, zu zerstören die Befestigungen, damit wir zerstören die Anschläge und alle Höhe, die sich erhebet, wider die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alle Vernunft unter den Gehorsam Christi. Und sind bereit zu rächen allen Ungehorsam, wenn euer Gehorsam erfüllt ist. Und nehmen gefangen alle Vernunft unter den Gehorsam Christi. Das spricht für sich. Wir nehmen gefangen alle Vernunft unter den Gehorsam Christi. In der Welt hört sich das so töricht an. Aber der Herr möchte das von dir. Wenn du vollkommene Freude möchtest, dann musst du alle Vernunft ausschalten und unter den Gehorsam Christi tun. Weißt du wieso? Das ist ganz einfach. Wenn es um Christi geht, wenn es um Jesus geht, dann geht es um Gott, und wenn es um Gott geht, dann geht es um Wahrheit. Und wenn es um Wahrheit geht, dann geht es um dieses Buch. Das heißt, du musst diesem Buch gehorsam sein. Das sollst du als Christ tun, diesem Buch gehorsam. Wenn da steht, geh nach Tübingen, dann gehst du nach Tübingen. Ein blödes Beispiel. Aber wenn da steht, tu etwas, du hast dich so und so zu verhalten, dann hast du dich so und so zu verhalten. Auch wenn du das nicht fassen kannst, auch wenn du denkst, ja, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Kein normaler Mensch würde das tun. Aber der Herr möchte das. Und wenn steht, nimmt gefangen alle Vernunft unter den Gehorsam Christi, in diesem Buch ist so viel Weisheit drin, so viel Dinge, die dir Freude geben, wenn du denen gehorchst, aber da brauchst du gar keine Vernunft mehr. Weil die Vernunft ist hier auch drin. Verstehst du, alles, was du als vernünftig erachtest, das wirst du wahrscheinlich schon auch hier drin wiederfinden. Also heißt nicht, mach nie etwas, was deine Vernunft dir sagt, sondern versuch es in den biblischen Kontext zu bringen. All dein Handeln, versuch dein Handeln auf die Schrift zu gründen. So, okay, ich mache das und das, wieso? Ja, er schreibt hier, schreibt er, ich sollte das und das tun. Deswegen versuche ich das zu tun. Ja, wieso? Ja, gehorsam. Ja, wieso? Vollkommene Freude. Ganz einfach. Und das ist dieser Glaubensgehorsam. Wir wissen, ich möchte ihn nicht falsch aufsagen, Hebräer 11, ich möchte ihn vorlesen, was es mit dem Glauben, was der Glaube ist. Da steht Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft und nicht Zweifel an dem, das man nicht sieht. Also im Glauben geht es immer, jetzt hier in diesem biblischen Glauben, geht es um Dinge, die du nicht sehen kannst, die du nicht fassen kannst. Und in diesem Glaubensgehorsam sollen wir gehen. So sollen wir gehen. Und dann kommt Freude. Wenn du denkst, oh, ich bin so freudlos und alles ist schlecht, ja, dann gehorch mehr der Schrift. Dann setz mal um, was die Schrift sagt. Ganz einfach. Wenn es dir nicht gut geht, wenn du nicht erfüllt bist, dann musst du vielleicht etwas an deinem Handeln überdenken und versuchen herauszufinden, ja, was möchte denn der Herr von mir? Damit ich ihm gehorsam sein kann und er mir dann die vollkommene Freude auch zuteil oder geben kann. Jetzt, wenn du jetzt denkst, ja, also der Glaube, der Abraham hatte, den habe ich ja nicht. Und wenn du sagst, ich möchte diesen Glauben auch haben. Ich möchte auch diesen Glauben auch haben. Wir besprechen am Freitag, wir besprechen nichts Konkretes, aber ich habe gewisse Dinge aufgezeigt am Freitag und habe dann die Leute, die da gewesen waren, gefragt, ja, was habt ihr denn so für Fragen? Und dann kam eine Frage auf von Joachim, wie bringe ich einen, der keinen Glauben hat oder einen schwachen Glauben hat, wie bringe ich den dazu, einen starken Glauben zu haben? Und das ist im Prinzip genau das. Wenn du nicht so bist wie Abraham, wenn du nicht diesen Glauben hast wie Abraham, dann versuche ich am nächsten Freitag diese Frage zu beantworten. Und ich empfehle dir, dass du auch da bist am Freitag, weil da gibt es auch Nahrung und Gottes Wort. Und wir versuchen, im Glauben zu wachsen. Und deswegen einfach nur kurz diese Anmerkung neben der Predigt. Aber was ich heute Morgen weitergeben wollte, ist dieser absolute Gehorsam. Blinder Gehorsam, könnte man sagen. Blinder Glaubensgehorsam. Blind, wieso? Ja, weil du es nicht siehst. Weil es nur etwas ist, auf was du hoffen kannst. Der Herr verheißt es dir. Okay, ich nehme es an. Wenn du das nicht versuchst, dann wirst du diese Freude auch gar nicht schmecken. Dann wirst du auch gar nicht wissen, was das für eine vollkommene Freude ist. Dann kannst du dir das nur irgendwie vorstellen, aber du wirst sie nie verspüren. Es ist ein Schritt ins Ungewisse, so wie bei Abraham. Ein Schritt ins Ungewisse, ja, was macht der Herr? Ja gut, der kann Tote vom Leben erwecken, aber es ist trotzdem ein Schritt ins Ungewisse. Und da fordert uns der Herr auf, diese Schritte zu nehmen, diese Glaubensgehorsam zu nehmen, auch wenn dein Verstand dir sagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn der Herr etwas von dir verlangt, dann tu es und dann wirst du Frieden, Ruhe, und vollkommene Freude erhalten. Amen. Herr Jesus, Herr, ich bin ein unnützes Gefäß, Herr, du musst mich füllen, Herr. Und ich möchte dich auch bitten, Herr, dass du jetzt diese Worte in den Herzen der Menschen bewegst, auch in meinem Herzen, Herr, dass wir mehr gehorsam sind, Herr, dass wir deinen Verheißungen, Herr, die erhalten können, einfach für uns kriegen können, deine Verheißung von dieser vollkommenen Freude, Herr, von diesem Frieden, den du versprichst, Herr Jesus, Herr. Herr, alle Menschen sind in deiner Hand, Herr, und ich möchte dich bitten, dass du an den Menschen arbeitest, dass sie dir wohlgefälliger werden, Herr, und im Glaubensgehorsam wandeln dürfen, Herr. Danke für das schöne Wetter, danke, dass es uns so gut geht, Herr. Dass wir Essen und Trinken haben, dass wir in diesem Luxus wohnen dürfen, Herr. Schenke uns viel Demut, Herr, und bring uns immer wieder zurück auf den Boden, wenn wir uns überheben, Herr Jesus. Und bewahre uns auch am heutigen Tage, Herr Jesus, Herr. Das möchte ich beten in deinem Namen, Herr. Amen.